Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Lipids on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige. In dieser aktuellen Folge haben wir nicht nur das spannende Thema Prevent the Event, sondern auch die interessante Konstellation, dass unsere Gesprächspartner Geschwister sind. Frau Privatdozentin Dr. Katharina Lechner und Herr Dr. Benjamin Lechner werden über kardiovaskuläre Prävention und die Bedeutung eines frühzeitigen Risikomanagements sprechen. Ich möchte unsere Gäste wie immer gern kurz vorstellen. Frau Privatdozentin Dr. Katharina Lechner ist ärztliche Leiterin der CORA Digital Fit Studie am Helmholtz-Zentrum München sowie am Universitätsklinikum Augsburg. Sie erforscht wirksame Ansätze zur Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit inklusive digitaler Lösungen, die Prävention alltagstauglich machen und mehr Menschen erreichen. Diese Erkenntnisse bringt sie auch in ihre ärztliche Beratung ein. Herr Dr. Benjamin Lechner ist als Internist und angehender Endokrinologe an der Medizinischen Klinik und Poliklinik 4 des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität München tätig, und zwar schwerpunktmäßig im Bereich Stoffwechselerkrankungen und Lipidstoffwechsel. Er bringt seine klinische Expertise ebenfalls in der direkten Patientenversorgung ein. Mein Name ist Regina Haftendorn, Firma Sanofi, und damit sage ich herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Lechner und lieber Herr Dr. Lechner. Wir freuen uns auf Ihr Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Dr. Haftendorn, über Prävention zu sprechen. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, und ich freue mich insbesondere, einen angehenden Endokrinologen für die Diskussion gewonnen zu haben. Prävention wird ja derzeit so ein bisschen als Buzzword verkauft, muss man ja schon fast sagen. Eigentlich ist es aber so, dass ja wissenschaftlich fundierte Prävention total unspektakulär ist. Und das ist auch für uns beide, denke ich, so ein Reiz, oder das finden wir so faszinierend, weil man durch das Drehen von ganz wenigen Stellschrauben eigentlich längerfristig eine riesen Hebelwirkung erzeugen kann in Bezug auf die Gesundheit. Und damit kommt man ja auch ein bisschen vom Reagieren. Unser Gesundheitswesen ist ja derzeit sehr reaktiv ausgerichtet ins Agieren. Und wir denken, dass das auch ein wichtiger Hebel ist, um längerfristig eben die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Und möchte jetzt ohne längere oder weitere Vorrede direkt zu meiner ersten Frage kommen, an dich, Benjamin. Wo denn aus deiner Sicht der größte systematische Blindspot liegt in der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Ja, also zuerst auch vielen Dank für die Einladung von mir. Und bevor ich auf deine Frage jetzt da eingehe, würde ich ganz gerne einmal noch auf was Bezug nehmen, was du in der Einleitung gesagt hast, nämlich dass Prävention ja eigentlich ganz einfach ist, und würde dann nochmal hervorheben, dass aus meiner Sicht gerade im Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen Prävention nochmal einfacher ist als im Bereich von vielen anderen Erkrankungen oder anderen chronischen Erkrankungen. Und das liegt nicht nur daran, dass kardiovaskuläre Erkrankungen sehr häufig sind und auch die häufigste Todesursache in Deutschland und weltweit, sondern es liegt vor allem auch daran, dass wir die Pathophysiologie und die Entstehung von kardiovaskulären Erkrankungen wahnsinnig gut verstanden haben und eigentlich auch schon lange hier kostengünstige kausale Therapieansätze haben, die wir verwenden können. Und ich glaube, anhand der Evidenz ist es ja inzwischen unstrittig, dass ApoB-haltige Lipoproteine kausal für die Entstehung von Atherosklerose verantwortlich sind. Und dass das letztendlich mit der Konzentration der Lipoproteine zusammenhängt, also sozusagen je höher ApoB-haltige Lipoproteine über einen definierten Zeitraum, desto höher auch das kardiovaskuläre Risiko.
Ja, also ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Und da möchte ich kurz einhaken. Also diese Dosis-Wirkungsbeziehung eben zwischen ApoB und Herz- und Kreislauferkrankungen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass wir keinen unteren Schwellenwert bisher definieren konnten, unter dem eben eine additive Senkung von ApoB nicht eben noch mehr additiven Nutzen bringt. Und ich glaube, das ist auch nicht so häufig in der Biologie. Also zumindest, ich weiß nicht, bei dir als Endokrinologe, den Blutzucker kann man nicht unendlich senken. Das wäre nicht wünschenswert. Und auch beim Blutdruck hat man ja eher sozusagen diese U-Kurve. Gut, das verschiebt jetzt auch sukzessive nach unten, die Grenzwerte, aber man kann ihn zumindest halt nicht quasi unendlich senken. Aber ApoB im Blut, also ApoB im Kompartiment Blut oder LDL-Cholesterin im Kompartiment Blut, scheint man tatsächlich eben nicht zu brauchen.
Ja, das stimmt. Ja, du hast jetzt LDL-Cholesterin und ApoB sozusagen beides angesprochen. Vielleicht auch nochmal zur Definition, weil wir ja viel von ApoB sprechen. Das inkludiert natürlich LDL-Cholesterin als oder LDL-Partikel als häufigstes Partikel, aber natürlich inkludiert es auch andere atherogene Partikel wie eben VLDL, EDL, Remnants und LPA und letztendlich tragen alle zu einem erhöhten Risiko für Plaquebildung bei. Und dafür sprechen ja alle Linien der Evidenz, die wir haben. Also letztendlich, wir haben den biologischen Mechanismus verstanden, also die biologische Plausibilität ist da. Es gibt multiple randomisiert kontrollierte Studien, sowohl in Primär- als auch in der Sekundärprävention, die konsistent sozusagen diesen Dosiszusammenhang zeigen. Es gibt genetische Daten aus mendelischer Randomisierung. Und auch die Extrembeispiele, wie zum Beispiel eben mit sehr hohen Werten bei der familiären Hypercholesterinämie oder sehr niedrigen ApoB-Werten bei PCSK9 Loss of Function Mutationen. Und letztendlich spricht auch die Epidemiologie dafür, wobei man hier noch am ehesten diskutieren kann, weil da halt immer wieder auch viele Confounder drin sind, wie Frailty, die da manchmal so einen U-förmigen Zusammenhang zwischen ApoB und kardiovaskulären Risiko oder Mortalität suggerieren. Aber letztendlich, wenn man diese Confounder rausnimmt, ist auch hier ein relativ linearer Zusammenhang. Und damit möchte ich jetzt eigentlich auf deine Frage wieder zurückkommen, die du mir gestellt hast, nämlich was der systematische Blindspot ist. Und aus meiner Sicht ist der Blindspot der, dass wir den kausalen Faktor, also den kausalen Faktor ApoB nicht adäquat berücksichtigen und uns nicht darauf fokussieren, sozusagen die Lebenszeit Exposition von ApoB zu reduzieren. Wir sprechen ja da oft inzwischen auch von den Cholesterinjahren. Analog zu PEC-Years, zum Beispiel beim Rauchen. Also letztendlich wissen wir, dass eine frühzeitige Therapie sinnvoll ist, weil wir eben die Exposition reduzieren und dass wir damit potenziell wahrscheinlich 90% der kardiovaskulären Erkrankungen verhindern könnten. Und eben momentan die einzigen Patienten, wo wir das so machen, sind eigentlich die wirklich Höchstrisikopatienten, also FH-Patienten, die eben von idealerweise von Kindheit an oder von Jugendalter an behandelt werden. Aber bei den Durchschnittspatienten, dann wird immer, ja, dann sind halt die Cholesterin- oder ApoB-Werte letztendlich normal und wir berücksichtigen nicht, dass normal halt nicht optimal ist.
Ja, auch das super wichtiges Konzept in der Prävention. Und also dieses Konzept, dass eben normale LDL-Cholesterinwerte in Bayern sind sie ja so ungefähr 140 Milligramm pro Deziliter eben nicht ideal sind, um sozusagen lange gesund zu bleiben oder lange Herz-Kreislauf gesund zu bleiben. Allerdings höre ich da jetzt imaginär so einen riesen Aufschrei, weil es ja gleichzeitig auch bedeutet, für die meisten Menschen sind ja diese physiologischen ApoB oder LDL-Cholesterinspiegel, die eben mit hoher Wahrscheinlichkeit eben mit dieser Vermeidung von Herz- und Kreislauferkrankungen bis ins hohe Alter einhergehen, nicht erreichbar durch einen Lebenswandel realistischerweise. Und das würde ja bedeuten, dass man quasi pharmakologisch diesen Genotyp pharmakologisch, also phänotypisch imitiert. Das heißt im Umkehrschluss, die Menschen schon in jungem Alter oder mittleren Alter medikalisiert. Und da werden jetzt sozusagen diese Gegenstimmen behaupten, das war ja auch beim gesunden Herzgesetz so also eine Riesendiskussion. Wir würden quasi die gesunde Bevölkerung eben medikalisieren und da die falschen Schwerpunkte setzen. Und dann war auch der Einwand, man sollte doch einen gesunden Lebenswandel fördern. Und ist das nicht so, dass auch der individuelle Mensch eine gewisse Eigenverantwortung hat in Bezug auf seinen Lebenswandel?
Ja, da stimme ich dir schon zu und du hast natürlich recht. Lebensstil ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor und letztendlich die zweite wichtige Säule aus meiner Sicht in der kardiovaskulären Prävention oder generell in der Prävention, das ist ja das Schöne an letztendlich einem gesunden Lebensstil, dass wir da Einfluss auch auf ganz viele oder auf Prävention auch von ganz vielen anderen Erkrankungen haben. Das Problem ist ein bisschen bei Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen, Sind Lebensstilfaktoren und auch metabolische Erkrankungen ja eher Risikomodulatoren aus meiner Sicht und eben nicht kausal verantwortlich für die Entstehung der Erkrankung. Das heißt, natürlich kann man über einen gesunden Lebensstil die Erkrankung hinauszögern, aber man kann hohe ApoB-Werte nicht komplett sozusagen gegensteuern dagegen. Und man sieht es ja auch in den genetischen Beispielen, man sieht ja an den Extrembeispielen, zum Beispiel eben der FH, dass oft schon sehr junge Personen, also oft Kinder oder Jugendliche, schon eine manifeste Atherosklerose kriegen, obwohl da ja noch gar keine Zeit war, dass irgendwelche Lebensstilfaktoren wirken, beziehungsweise die haben ja auch keine Risikofaktoren meistens noch im Jugendalter. Und umgekehrt ist es aber so, dass zum Beispiel bei Menschen mit sehr, sehr niedrigen ApoB-Spiegeln, eben PCSK9 Loss of Function zum Beispiel, es selbst mit vielen, vielen Risikofaktoren meistens nicht zu einer manifesten Atherosklerose kommt.
Ja, das ist wichtig, also notwendig und alleinig ausreichend. Ich habe sozusagen auch jetzt nicht Menschen, die jetzt eine FH hatten. Man hat in der PESA-Studie sehr, sehr gut gesehen bei jungen oder eigentlich waren es Mittelaltermenschen. Je näher man selbst zu diesem Alter kommt, werden sie ja immer jünger. Also das waren Menschen zwischen 40 und 55, die sich bester Gesundheit erfreut haben. Und die hat man auf subklinische Atherosklerose untersucht. Und da hat man gesehen, diejenigen, die ein LDL-Cholesterin hatten von 50 oder kleiner, kein einziger von denen hatte subklinische Atherosklerose. Und dann hat es so einer Dosis-Wirkungs-Beziehung gefolgt und die mit eben so einem Durchschnitts-LDL-Cholesterin von 150 oder ein bisschen höheres Durchschnitt, von denen hatten 63% subklinische Atherosklerose und alles dazwischen eben ich. Ich glaube, du wirst dann noch einen Patienten vorstellen. Ich greife jetzt schon mal vor, weil du den so ein bisschen kennst aus deinen Erzählungen. Der hatte ein LDL-Cholesterin von 130. Auch von denen hatten schon 58% subklinische Atherosklerose, dieser mittelalten Menschen. Und wie gesagt, man hat in dieser Abbildung alleine nach LDL-Cholesterin stratifiziert. Also die, die keine Atherosklerose hatten, mit eben LDL-Cholesterin unter 50, waren auch Raucher dabei, waren auch sozusagen nicht, dass es jetzt gesund wäre, sollte man unbedingt lassen, aber ich möchte eben nur den Punkt machen, dass wenn das ApoB oder das LDL-Cholesterin niedrig genug ist, dann scheint diese Erkrankung eben keiner zu haben.
Ja, das ist genau das, was ich vorher meinte, ne? Wie du sagst, Rauchen natürlich schlecht, sollte man sein lassen, weil erhöht halt das Risiko nicht nur für Atherosklerose, sondern für ganz viele andere Erkrankungen. Und das ist das, was so auch oft in einen Pott geworfen wird. Und kommen wir nachher dann auch noch wahrscheinlich drauf, dass eben letztendlich nicht Lebensstil oder ApoB-Senkung, sondern letztendlich ist beides wichtig. Lebensstil natürlich auch wegen Atherosklerose, aber auch eben zur Verhinderung von metabolischer Erkrankungen, Demenz, Tumorerkrankungen, so vielen anderen Dingen, Frailty im Alter. Aber weil du es jetzt schon angeteasert hast, ja, genau, wir können gerne auch einen Patienten besprechen. Ich habe da letzte Woche einen gesehen in der Ambulanz, der eignet sich, glaube ich, ganz gut, eben weil er eigentlich relativ unspektakulär ist und vielleicht so ein bisschen den Durchschnittsmenschen ganz gut widerspiegelt. Und zwar war das ein 33-jähriger Patient, der hat sich letztendlich eigentlich vorgestellt, weil der Vater vor kurzem einen Herzinfarkt hatte, mit so 65, und macht sich jetzt ein bisschen Sorgen und fragt sich, wie kann er das selber vielleicht verhindern bei sich? Der ist 1,80 groß, 90 Kilo, Taillenumfang 100 Zentimeter. Der war früher sehr, sehr viel sportlich aktiv, hat da fast schon profimäßig Fußball gespielt, aber jetzt seit mehreren Jahren eigentlich einen sitzenden Job, bewegt sich nicht viel, spielt noch gelegentlich so ein bis so einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen Fußball. Er schläft gut, aber nur 6 Stunden pro Nacht. Ernährt sich durchschnittlich, sagt er selber, achtet auf nichts Spezielles. Alkohol in Gesellschaft so ungefähr 2 bis 3 halbe pro Woche. Vom Labor her hattest du schon gesagt, LDL 130 Milligramm pro Deziliter, also gut im Durchschnitt. Aber Triglyceride bei 250 Milligramm pro Deziliter, so ein bisschen erhöht. ApoB 130 Milligramm pro Deziliter und das Lp klein a ist mit 10 Nanomol normal. Was würdest du dem denn raten?
Ja, also bevor ich jetzt sozusagen, es geht ja darum, sozusagen das globale Risiko einzuschätzen und dann Zielwerte zu definieren. Bevor ich das tun kann, bräuchte ich dann noch weitere Informationen. Allerdings möchte ich einen Punkt davor machen. Also ich finde es super, dass du hier ApoB bestimmt hast bei diesem Patienten, weil man sieht schon auf den ersten Blick diese Diskordanz bei diesem Patienten zwischen LDL-Cholesterin und ApoB. Und das ist ja sozusagen der typische Mensch, eben der diese Diskordanz hat. Der hat einen Bauchumfang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von 100 Zentimeter, also so ein bisschen erhöht. Er hat erhöhte Triglyceride, gut, ob er jetzt Prädiabetes, Diabetes hat, wissen wir noch nicht. Aber das sind tatsächlich die Menschen mit dem höchsten Risiko. Also der hat metabolische Erkrankungen und das Tragische kommt jetzt erst. Wir wissen, dass bei diesen Menschen das LDL-Cholesterin systematisch das Risiko unterschätzt. Oder in anderen Worten, wenn wir bei diesen Menschen eben nur LDL-Cholesterin messen, dann wiegen wir uns in falscher Sicherheit, weil das kausale Substrat der Atherosklerose, das ApoB, eigentlich höher ist als erwartet. Und deswegen, und ich glaube, das ist uns beide extrem wichtig, eben zu sagen, dass man eben bei diesen metabolischen Phänotypen idealerweise das ApoB bestimmen sollte oder zumindest eben das Non-HDL-Cholesterin berechnen und dann auch in den Zielbereich bringen. Aber wenn wir jetzt schon noch sind bei der Risikostratifizierung, wie war denn der Blutzuckerstoffwechsel bei diesem Patienten, der Blutdruck und mich würde auch noch interessieren, das HSCRP.
Ja, du denkst natürlich schon wieder in die richtige Richtung. Der Blutdruck ist mit 135 zu 85 in der Ambulanz nicht ideal, aber genau war halt auch in der Ambulanz gemessen. Zu Hause hat er noch nie gemessen, also wissen wir letztendlich nicht, wie der Blutdruck da ist. HbA1c mit 5,6% noch okay. Und Glucose 98 Milligramm pro Deziliter, aber das nüchterne Insulin bei 55 Mikrounits pro Milliliter, also deutlich erhöht. Und wenn man da jetzt den Homa-Index ausrechnet, kommt man auf einen Index von 13. Du weißt ja, normal wäre unter 2,5. Und das HSCRP liegt bei 3 Milligramm pro Liter, also auch nicht, auch ein bisschen erhöht.
Okay, gut. Also ich halte jetzt mal fest, dass ich sehe auf den ersten Blick zwei Stellschrauben, die ich gerne mit diesem Patienten besprechen würde. Ich fange mal mit der ersten Stellschraube an, die ist relativ einfach. Also ich muss hier quasi einen ApoB oder LDL-Cholesterin-Zielwert definieren. Den würde jetzt bei 80 Milligramm pro Deziliter für ApoB ansetzen. Das entspricht 70 Milligramm pro Deziliter LDL-Cholesterin oder 100 Non-HDL-Cholesterin. Mein Grund dafür ist, also dieser Patient hat eine stammbetonte Adipositas, er hat eine gewisse familiäre Prädisposition. Ja, man kann nicht sicher sozusagen familiär sagen, weil 70 ist ja sozusagen keine sichere familiäre, positive Familienanamnese, aber trotzdem, man möchte ja auch mit 70 keinen Herzinfarkt haben. Er hat ein leicht erhöhtes HSCRP, 3. Über 2 ist es ja so ein Risikomodulator, der so ein gewisses erhöhtes Risiko anzeigt. Und der HOMA-IR war eben hoch auffällig. Das heißt, dieser Patient steuert aus meiner Sicht auf diese Trajektorie Prädiabetes, Diabetes zu. Das heißt, ich denke schon, insgesamt würde ich sagen, das ist ein Hochrisikopatient, trotz seiner 33 Jahre. Natürlich würde ich den auch noch, da bist du dann der Experte, hinsichtlich des metabolischen Risikos beraten. Und ich denke, über Lebensstil werden wir noch Zeit haben zu sprechen.
Ja, ich sehe das an sich ähnlich wie du. Also auch ich hätte da jetzt ein ApoB von 80 bei dem angepeilt, weil ich sage, hohes Risiko. Und man muss ja immer ehrlicherweise sagen, die ApoB-Einstellung ist ja meistens, wenn man es dem Patienten gut erklärt, die einfachste Übung, Lebensstil zu ändern, ist meistens deutlich schwieriger. Hier ist es nur so, im Prinzip die Leitlinien würden dir jetzt hier widersprechen, ne? Die würden sagen, also der Patient ist 33. Erstens kann man da noch gar kein 10-Jahres-Risiko berechnen, was ja in den Leitlinien immer so empfohlen wird, weil das geht erst ab 40 los mit diesen Risikorechnern. Und selbst wenn wir jetzt davon sagen würden, der wäre 40 und wir packen dem seinen Risikofaktoren in so einen Rechner rein, würden wir wahrscheinlich jetzt nicht auf Hochrisikopatient kommen. Weil diese ganzen Faktoren, die du jetzt angesprochen hast, fließen da ja im Endeffekt gar nicht ein, außer vielleicht der leicht erhöhte Blutdruck.
Ja, super Punkt. Das ist eines der größten Probleme auch aus meiner Sicht in der Prävention, dass uns die Risikorechner hier bei diesen Durchschnittsmenschen total im Stich lassen. Weil man muss ja sagen, diese Hochrisikopatienten oder sehr Hochrisikopatienten Co-Patienten, die fallen ja raus aus diesen Risikorechnern. Das heißt, wenn einer eine familiäre Hypercholesterinämie hat oder auch nicht eine FH und einfach alleiniges stark erhöhtes LDL-Cholesterin über 190, dann braucht man eben auch nicht auf diese Risikorechner setzen, sondern dann haben die automatisch, kann man das Risiko als sozusagen hoch einschätzen. Aber eben bei diesen Durchschnittsmenschen hat man dann ein Problem, auch wenn es dann sozusagen um die Rechtfertigung von Therapien geht, sozusagen und um die Vergütung. Der einzige Rechner, den ich sehr, sehr gerne verwende, ist dieser Lipoprotein Klein A Clinical Guidance Rechner. Der geht schon ab dem 30. Lebensjahr los und errechnet das Lebenszeitrisiko. Also nicht das 10 Jahre, sondern das Lebenszeitrisiko bis zum 80. Lebensjahr zu irgendeinem Zeitpunkt ein eigenes zu bekommen. Und den finde ich toll. Aber gut, gilt halt sozusagen, ist halt darauf ausgelegt, sozusagen für Menschen mit erhöhtem Lipoprotein klein a, wobei man sagen muss, das errechnet ja das Risiko und erst danach gibt man das Lipoprotein klein a ein und dann kommt das modifizierte Risiko durch das Lipoprotein klein a.
Ja, den benutze ich auch sehr gern und sehr viel, weil ich finde, da kann man auch den Patienten das einfach mal schön am PC zeigen, so wie ist denn ihr Risiko bis zum 80. Lebensjahr. Und das schockiert dann schon auch viele, wenn die das mal so schwarz auf weiß, da so eine Zahl sehen. Und man kann ja dann auch damit spielen, so ein bisschen, was passiert denn, wenn ich jetzt eben LDL senke, wie senkt sich dann das Risiko? Also das finde ich ganz, ganz schön, dass man das dann denen so zeigen kann. Ja.
Aber bezüglich des Lebensstils spiele ich jetzt mal dir als Endokrinologen oder angehenden Endokrinologen den Ball zu. Wie operationalisierst du denn das Risiko? Es ist ja so, dass wir ja, oder es gibt ja Initiativen, die tolle Initiative mit auf Ziel, jener auf Ziel, so hat es begonnen, den Menschen sozusagen im Pass ihre Zielwerte zu kommunizieren. Aber bezüglich Lebensstils sind wir ja dann noch relativ sozusagen schlecht. Also wie machst du das in deiner Praxis?
Ja, also ich finde es wichtig, eben für die Patienten die Probleme sichtbar zu machen oder irgendwie zu quantifizieren. Das hatte ich ja jetzt eben schon gesagt als Stärke von diesem LPA Clinical Guidance Rechner, weil man halt einfach mal eine Zahl sieht und ähnlich finde ich das auch bei metabolischen Störungen. Man muss halt die entsprechenden Marker messen. Nur so kann man letztendlich auch objektive Ziele setzen für den Patienten und das dem erstmal auch verdeutlichen, dass da ein Problem vorliegt. Also wenn ich das jetzt auf den Patienten beziehe, den wir eben durchbesprochen haben, ist es natürlich so, dass ich schon am Anfang weiß, der hat hohe Triglyceride, der hat niedriges HDL, das hat man jetzt gar nicht besprochen, der hat eben diesen vermehrten Bauchumfang. Da kann ich vorher schon sagen, ich vermute, dass der eine Insulinresistenz hat, selbst wenn die Glukose jetzt noch normal ist. Das Problem ist, der Patient kann mir das dann halt glauben oder auch nicht. Meistens glauben sie mir das dann nicht, wenn ich ihnen das sage, sondern dann kommt halt so die Antwort, ja, aber mein Langzeitzuckerwert, der Abernstiel, der ist ja im Normalbereich und eigentlich esse ich ja auch gesund, ich esse gar nicht viel Zucker, ich glaube das jetzt nicht so. Aber wenn ich jetzt sozusagen wie bei diesen Patienten dann vielleicht auch noch ein Insulin gemessen habe und sehe, okay, das ist einfach viel zu hoch, und dann kann ich dem Patienten das erklären und kann sagen, sehen Sie mal her, Ihr Zucker, der ist zwar noch normal, aber die Bauchspeicheldrüse, die braucht ja schon viel, viel, die muss schon ganz, ganz viel Insulin produzieren, damit sozusagen der noch normal bleibt, der Zucker. Und das ist ein System, das wird halt in ein paar Jahren kippen, weil die Bauchspeicheldrüse dann nicht mehr genug produzieren kann und dann haben sie sozusagen ihre Zuckerkrankheit. Und auch jetzt, wo es nur unter Anführungsstrichen eine Insulinresistenz ist, haben sie ja schon sozusagen Laborveränderungen. Sie haben wahrscheinlich auch eine Fettleber. Das hatten wir jetzt bei dem nicht mit Ultraschall untersucht, aber ist ja ganz, ganz häufig in der Konstellation. Man kann das auch oft bei Patienten noch weiter präzisieren. Könnte ja auch einen Zuckerbelastungstest machen. Da sehen die dann noch mal besser, wie reagiert denn der Körper hinsichtlich der Insulinausschüttung nach einer definierten Glukosegabe zum Beispiel. Also das finde ich eigentlich ganz elegant und wichtig, dass man da diese Marker hat und vor allem auch überlegt im Vornherein, was sind denn eben Zielmarker, die es zu verändern gibt hier. Mag ich zum Beispiel Gewicht und BMI gar nicht, weil wenn ich diesen Patienten jetzt zum Beispiel als Ziel mitgib, Gewicht zu reduzieren und ihm gleichzeitig aber empfehle, und das habe ich ihm auch empfohlen, dass er mehr Krafttraining macht, weil sich das halt auf den Stoffwechsel und also auf den Insulinstoffwechsel sehr positiv auswirkt, dann ist halt auch das Problem, wenn er das wirklich umsetzt und Krafttraining macht und im Zweifel vielleicht sogar da ein bisschen Muskelmasse aufbaut. Selbst wenn er Fett verliert, wird sich halt am Gewicht nicht viel tun. Im schlimmsten Fall steigt es sogar eher. Aber wenn ich ihm als Marker den Bauchumfang mitgebe, ist es halt deutlich besser. Das ist, weil das wird sich halt in die richtige Richtung verändern und ihn nicht frustrieren, wenn er wiederkommt.
Ja, also wenn ich dich da jetzt sozusagen festnageln darf, ich würde sagen, aus aktuellem Anlass konzentrieren wir uns jetzt mal auf die Ernährungsempfehlungen. Es wurden ja gerade veröffentlicht, die US Dietary Guidelines. Spielen da die vielleicht bei diesen Patienten, wir hatten ja gesagt, sozusagen Metabolikas Brandbeschleuniger und ApoB kausaler Faktor, aber die Ernährung, wenn du jetzt darauf sozusagen eingehen möchtest, spielen dir da die neuen Empfehlungen vielleicht sogar in die Karten bei diesem metabolischen Phänotyp, den dieser Patient aufweist?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die neuen US-Dietary Guidelines ja mehr oder minder das empfehlen, was wir den Patienten schon lange raten und was wir auch zusammen ja in diversen Übersichtsarbeiten schon letztendlich empfohlen haben. Wie immer ist es aktuell so ein bisschen plakativ. Die neue Ernährungspyramide war jetzt auch viel in den Medien, die ist ja komplett umgedreht, also wirklich auf literally sozusagen auf den Kopf gestellt gegenüber der alten. Und deswegen die Pyramide, über die kann man streiten, aber die Empfehlungen sozusagen zielen jetzt primär darauf ab, dass sozusagen empfohlen wird, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu konsumieren, möglichst viel selber zu kochen, verarbeitete und zuckerhaltige Lebensmittel zu meiden. Es wurde ja auch in den Empfehlungen sozusagen die Proteinzufuhr ein bisschen höher angesetzt, also empfohlen wird jetzt 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht täglich da in diesen Guidelines, was ich schon auch sehr, sehr sinnvoll finde, eben weil wir wissen, dass das eine große Rolle spielt in der Erfindung von Sarkopenie, aber auch letztendlich für Sättigungsgefühl und die Gewichtsregulation Protein eine große Rolle spielt und eben gerade bei den Patienten, denen wir mehr Sport oder Krafttraining empfehlen, ist es sowieso sinnvoll. Also ja, spielt mir durchaus jetzt in die Karten, mal schauen, ob es bei uns irgendwann auch in die Richtung geht.
Ja, mir fällt ja jetzt auch konkret sozusagen bezogen auf diesen Patienten die neuen Ernährungsleitlinien ein, die Central MRI-Studie. Dieser Patient ist ein bisschen zu jung, aber sonst hat er die typischen, also die Designschlusskriterien erfüllt er zu 100%, also Männer mit erhöhtem Bauchumfang, erhöhten Triglyceriden. Und da ging es quasi um eine Sportintervention, also Krafttraining, wie du das erwähnt hattest, kombiniert auch mit Ausdauersport und einer Low-Carb-Ernährung auf die Mobilisierung von Leberfett. Jetzt mal bezogen aufs Lipidprofil, denkst du denn, wenn dieser Patient sozusagen seine Insulinresistenz verbessert, Leberfett mobilisiert, dass es günstig auf das Lipidprofil wirken könnte und wie?
Ja, also auf jeden Fall und zwar in mehrerlei Hinsicht letztendlich. Wenn er die Insulinresistenz verbessert, dann nimmt nicht nur das Leberfett ab, sondern natürlich werden auch weniger Triglyceride in der Leber produziert und es nehmen auch die triglyceridreichen Partikel, also die VLDL-Partikel ab, was zum niedrigeren ApoB führt. Also das ist ja die Stellschraube, die man sehr wohl über Lebensstil angehen kann, auch hinsichtlich des ApoB. Es sind die, wenn man hohe Triglyceride hat durch eine Triglyceridsenkung, kriegt man auch das ApoB leicht gesenkt. Zum anderen ist es so, dass bei Insulinresistenz auch vermehrt ApoC3 in der Leber produziert wird, was sich ja auch an an die VLDL dranhängt und das wird auch reduziert, wenn sich die Stoffwechsellage bessert, dann sinkt der Anteil an ApoC3-haltigen VLDL im Blut ab.
Ja, super wichtiger Punkt und ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst. ApoC3 ist ja auch so eine Brücke zwischen lipidassoziierten und inflammatorischen Risiko. Also wie du sagtest, quasi diese großen triglyceridreichen VLDL1-Partikel, die sind auch mit viel ApoC3 angereichert und wir wissen, es wurde durch die Gruppe um Timo Speer beschrieben, dass eben das NLRP3, das ApoC3 so ein Aktivator ist, dieses NLRP3-Inflammasoms, also quasi so ein zentraler Entzündungsschalter im Körper durch ApoC3 aktiviert wird in den Monozyten. Und das führt dann dazu, dass eben vermehrt Interleukin-1-Beta, Interleukin-6, CRP freigesetzt wird. Also vielen ist es das bekannt, dass diese Entzündungsachse bei der KHK, die eben auch pharmakologische Ansatzpunkte hat, Stichwort Canakinumab, Tocilizumab, aber eben, wenn man eben die Insulinresistenz reduziert, dann wird eben auch weniger ApoC3 produziert und damit kann man eben sozusagen Lipidprofil, aber auch Entzündungen vermutlich in der Arterienwand günstig beeinflussen.
Ja.
Ich glaube, im Interesse der Zeit, also vielen Dank. Ich könnte ja noch ewig weiter diskutieren. Ich glaube, die wichtigsten Punkte, die wir besprechen wollten, haben wir besprochen und führen unsere Gespräche weiter, sozusagen telefonisch oder am Küchentisch an anderer Stelle. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten auch den einen oder anderen Punkt für sich mitnehmen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch die wichtigsten aus unserer Sicht unverhandelbaren Botschaften zusammenfassen in drei Punkten. Erstens hatten wir besprochen, dass aus unserer Sicht ApoB idealerweise in jeder Risikostratifizierung sollte. Aber absolute Pflicht erachten wir die Errechnung von Non-HDL-Cholesterin bei eben metabolischen Phänotypen mit bauchbetonter Adipositas, mit erhöhten Triglyceriden oder mit Prädiabetes oder Diabetes. Zweitens, wir hatten gesagt, ApoB bzw. das Cholesterin, das eben durch diese ApoB-haltigen Lipoproteine in die Arterienwand gebracht wird, ist das sine qua non der Atherosklerose, also die unverzichtbare Voraussetzung, ohne die sich einfach keine atherosklerotische Plaque bilden kann. Und wir hatten gesagt, die metabolische Dysfunktion und auch Entzündung sind eher die Beschleuniger, aber nicht Ursache per se. Das heißt im Umkehrschluss auch, Atherosklerose ist eben keine reine Entzündung oder Gefäßalterung, wie es oft betrachtet wird, oder reine Lebensstilkrankheit, sondern sie ist tatsächlich eben eine lipidgetriebene Erkrankung der Arterienwand. Und drittens, das ist richtig wichtig, hatten wir eben gesagt, Normalwerte sind eben keine Idealwerte, um gesund zu altern oder um mit hoher Wahrscheinlichkeit gesund zu altern. Und das 10-Jahres-Risiko bildet eben nicht das für uns relevante Lebenszeitrisiko adäquat ab. Und wenn wir eben ein Präventionskonzept, ein evidenzbasiertes Präventionskonzept verfolgen wollen, das eben kalkulierbare Risiken reduziert, dann sollten wir eben früh diese Risikofaktoren messen, mit dem Patienten eben diese lebenslange Expositionslogik besprechen und das finden wir beide sehr wichtig, auch das Risiko des Nichteingreifens besprechen. Und dann kann man ja je nach Risiko-Nutzen-Abwägung und je nach Präferenzen des Patienten und auch je nach Sicherheitsbedürfnis entweder sich entscheiden, früh zu agieren oder eben dann zu riskieren, dass man spät reagieren muss.
Ja, besser könnte ich es auch nicht zusammenfassen. Da schließe ich mich zu 100% an. Und vielleicht noch als letzte Frage von meiner Seite. Wie handhabst du das denn in deinem persönlichen Leben, sage ich mal, oder deine personalisierte Prävention? Was machst du denn?
Ja, also ich versuche sozusagen auf meinen Lebenswandel zu achten und jetzt bezogen aufs Lipidprofil, meine Triglyceride sehr niedrig zu halten. Zuletzt in der Messung waren sie 35 Milligramm pro Deziliter. Also ich habe hoffentlich sozusagen keine triglyceridreichen VLDL-Partikel oder sozusagen zumindest gibt es keinen Anhalt dafür, dass ich die hätte. Und aber ich nehme auch ein Statin ein seit mehreren Jahren und halte mein ApoB sehr niedrig, eben in diesem Bereich 50, 60, gibt es ja ein bisschen Schwankungen. Aber ich möchte mir eben damit längerfristig Ärger vom Hals halten. Man sieht ja auch sozusagen in der eigenen Familie sozusagen diese Plaques und wie sie entstehen und das möchte ich bei mir nicht.
Ja, mache ich so ähnlich wie du, auch wenn ich mit den Triglyceriden nicht ganz so gut unterwegs bin, aber doch noch alles im Normbereich und mein LDL bzw. ApoB halte ich auch schon seit langem mit Statin und auch Ezetimib in Schach.
Okay, dann vielen Dank.
Danke auch.
Ja, mit diesem Fazit sagen wir Dankeschön an Sie beide für Ihren tollen Geschwister-Experten-Talk. Ich finde, Sie haben sehr spannend dargestellt, wie sich an einem auf den ersten Blick doch eher unauffälligen Patientenbeispiel bei genauem Hinschauen ein Hochrisikopatient darstellt und wie hier die Prävention aussehen kann. Wir hoffen natürlich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder einige nützliche Tipps für Ihren Klinik- und Praxisalltag mitnehmen können. Und gerne können Sie diesen Podcast abonnieren, dann sind Sie immer aktuell und verpassen keine neue Folge von Lipids on Air. Noch ein Hinweis zu den Laborparametern hier im dargestellten Patientenbeispiel. Ich möchte einige Werte in beiden Einheiten angeben. Ein LDL-Cholesterin von 130 Milligramm pro Deziliter entspricht 3,4 Millimol pro Liter. Die Triglyceride von 250 Milligramm pro Deziliter entsprechen 2,8 Millimol pro Liter. Der LP-A-Wert von 10 Nanomol pro Liter entspricht 4,2 Milligramm pro Deziliter. Und die Blutglucose mit 98 Milligramm pro Deziliter entspricht 5,4 Millimol pro Liter.